Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Basta Wochenstart am Montag, den 19. Januar 2026. Wir beginnen unsere Aufzeichnung um 12.02 Uhr. Stand jetzt ist der regierende Bürgermeister von Berlin überraschenderweise noch nicht zurückgetreten.
Das ist ja ein Ding. Mein Name ist Marcel Joppe. Ein herzliches Hallo auch von mir zum Basta Wochenstart. Nicht zensiert, noch nicht verboten. Wir halten die Stellung.
Also wieso sollte er auch zurücktreten, der gute Kai Wegner? Ich meine, Strom ist wieder da, S-Bahn fahren nicht, alles beim Alten.
Du, und das Gras, das wächst ja auch so schnell über politische Verfehlungen. Andererseits sind natürlich bald in Berlin Wahlen, wir hatten das Thema schon, und das wird die Opposition natürlich ordentlich noch weiter ausschlachten wollen.
Wenn es nach den Grünen geht, dann hat Kai Wegner ja selber den Brand gelegt.
Richtig. Ja, wer weiß.
Die Grünen haben ja intern eine Anweisung rausgegeben, dass man doch bitte nicht über den Urheber dieses Stromausfalls sprechen soll, sondern bitte unbedingt über den regierenden Bürgermeister und ob der Tennis spielen war.
Ja, und deswegen ist es mir fast schon zuwider, über das Tennisspielen zu sprechen, weil ich mich dann ja zum Gärtner des Box der Grünen mache, oder?
Am Ende des Tages sind wir nur ein sehr gut verdecktes grünes Vorfeld, Herr Joppa.
Ja, so ist es.
Markus Söder, Hurensohn. Irgendwie sowas gab es noch die letzten Tage. Hast du das mitbekommen?
Nein, habe ich in der Tat nicht.
Also, die Vorsitzenden der Grünen Jugend. Es gibt ja eine Geschichte mit denen, ja? Mhm. Egal, wen man da rausgreift, man findet immer irgendeinen Irren.
Das ist richtig.
Ich denke nur mal an Jakob Blasel, der ja tatsächlich seinerzeit Geld bekommen hat vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Damals war er bei Fridays for Future aktiv. Schon da möchte ich mal sagen, ob ich jetzt die Verbindung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Fridays for Future so belanglos finde, ich würde mal sagen, ich finde das nicht belanglos.
Auf keinen Fall.
Aber wenn Jakob Blasel dann für ein ARD-Format seine Meinung sagt und seine Meinung ist, dass wir Haustiere eigentlich nicht brauchen und er dann Jahre später behauptet, das war ja so gar nicht gemeint, dann ist es einfach ein gottverdammter Lügner in meinen Augen. Er hat gesagt, Haustiere, wir brauchen sie eigentlich nicht, ja, weil Haustiere klimaschädlich sind. Und des Geistes Kind sind die Grünen bis heute und die grüne Jugend und Fridays for Future, selbstverständlich sind sie genau das. Sie wollen an euren Köter, sie wollen an eure Pussycat. Das wollen sie. Sie wollen Haustiere natürlich nicht haben, weil sie meinen, alles sei ja irgendwie im Rahmen des Klimawandels nicht mehr zu verantworten. Gott sei Dank kriegen sie keine Kinder. Da können wir wirklich dankbar sein, dass diese Klimakinder sich selber eine Art von Unfruchtbarkeit auferlegt haben. Dann vermehren sich diese Trottel wenigstens nicht.
Naja, und Jette Nitzert, die haben wir ja auch noch durchaus in dieser Reihe mit zu nennen, weil sie ja auch eine von den jungen Wilden ist, die politisch einst Karriere machen wollte und dann über sich selbst gestolpert ist. Aber das tut ja ihrem Instagram-Kanal auch keinen Abbruch. Das heißt, selbst wenn es Leute da draußen gibt, die sagen, ja mein Gott, die Grünen, also schaut euch doch an, wie viele Prozente die haben. Die sitzen da in der Opposition, die haben sich nach der Ampelregierung zerlegt und. Ja, das mag alles richtig sein und alles stimmen, aber sie haben eine große gesellschaftliche Auswirkung noch immer über Social Media, über natürlich auch die Verknüpfung mit diversen Medien, wo deren Meinung nach draußen geblasen wird. Und das, liebe Leute, beeinflusst natürlich auch die Jugend und auch noch andere im Land, aber die Jugend vorweg.
Jette Nitzert, ebenfalls Vorsitzende der Grünen Jugend gewesen, bekannt geworden unter anderem durch ihre Sprüche zu Silvester. Einmal hieß es sinngemäß, wer sich jetzt die Hand absprengt, der kann wenigstens seine Frau nicht mehr verprügeln. Mhm. Jetzt in der neuesten Version heißt es, also wer sich jetzt die Hand absprengt, der muss dann wenigstens nicht mehr zur Bundeswehr. Jette Nitzert, ich sag mal so, ist der einzige OnlyFans-Account, den ich tatsächlich abonniert habe. Obwohl die ja gar nicht bei OnlyFans ist. Aber genau. Sie hat ja so diese Mischung aus halb seichten Porno-Content und gleichzeitig massiver Provokation. Und ja, ich sag mal, das ist genau das, worauf ich stehe.
Und es funktioniert. Also wie gesagt, ihr Account ist nach ihrem Ausscheiden von der grünen Jugend, hat keine Follower verloren, im Gegenteil. Und die Leute interessieren sich anscheinend weiter für sie. Sie ist aber jetzt nicht so ein klassischer Influencer, der irgendwie fünfmal täglich irgendwelche Stories postet. Das macht sie nicht, aber es ist trotzdem einiges los bei ihr.
Ich habe gerade einen Spiegelartikel auch über sie gelesen, da hieß es dann, also sie ist noch Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, sie traut der Partei aber nicht, so etwas zu verändern. Da sage ich Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja.
Bitte, Gottes Wort in Nizards Worte in Gottes Ohr, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, genauso kommt es. Also ich finde das okay, was sie jetzt macht. Jetzt ist sie einfach irgendeine Satirikerin, aber als Teil der Partei und als Sprecherin der Grünen Jugend war es natürlich eine Vollkatastrophe. Jetzt hier die aktuelle Vorsitzende, die heißt ja Henriette Held und die hat jetzt auch wieder ein TikTok veröffentlicht, wo es darum geht, dass man die Männer wegsperren soll und dann ist ja alles wieder gut.
Ja.
Also irgendeine pseudo-feministische Rapperin, wahrscheinlich so eine Icky-Mel-Tussi, die es sich zum Witz macht, männerfeindliche Sachen zu singen. Aber wisst ihr was, Leute, damit verbessert ihr die Welt nicht. Ihr verschlechtert die Welt wirklich maximal.
Ja, aber bitte, wenn wir um Weltverschlechterung sprechen, dann fallen mir auf Anhieb ja neben Baerbock als Außenministerin, fällt mir natürlich Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, mir fällt Angela Merkel, die ewige Merkel ein. Das sind doch alles Frauen gewesen. Also natürlich ist es völliger Nonsens zu sagen, wenn die Männer weg sind, machen die Frauen die Welt besser.
Völliger Nonsens. Also alle drei haben noch nie einen Krieg angefangen, aber nur aus einem Grund, weil ihnen bislang noch die Männer fehlen, die sie in den Tod schicken können.
Ja, so ist es, genau.
Glaubt denn wirklich einer, dass Annalena Baerbock keinen Krieg führen würde oder Ursula von der Leyen keinen Krieg führen würde, wenn es der Karriere dient? Aber sicher doch.
Nur ein Verteidigungskrieg, Benjamin.
Es ist immer ein Verteidigungskrieg, richtig. Ja. Also Annalena Baerbock traue ich wirklich alles zu, wenn es ihrem Eintrag in den Geschichtsbüchern hilft. Mhm. Also Spiegel schreibt, grüne Jugendchef beschimpft Markus Söder als Hurensohn. Luis Bogba, also der neueste Zugang. Ich habe bislang wenig von ihm gesehen. Es gab mal ein Instagram oder TikTok, da hat er sich ganz lustig über Zuwanderung geäußert und wollte irgendwem den Mund verbieten. Ich vermute, Kanzler Merz wollte eher den Mund verbieten, weil Herr Pogba sich ja schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Denk mir so, Digga, Alter, wie alt bist du denn? 24 Jahre. 24 Jahre.
Oh, ja, okay.
Sehr lange beschäftigt er sich schon, wahrscheinlich autodidaktisch. Ich behaupte, wenn er Vorsitzender der Grünen Jugend ist, dann ist es ausgeschlossen, dass er bereits ein Studium abgeschlossen hat. Und er wird es auch nie tun.
Das möchte ich allerdings nicht generalisieren, weil du weißt, es entstehen immer mehr Studienplätze, beispielsweise in der Genderforschung und in diversen Studiengängen, wo man nachher sagt, was machst du damit, außer vielleicht nachher bei den Grünen Karriere, in Anführungsstrichen. Also das halte ich für nicht ausgeschlossen, Benjamin.
Okay, Wikipedia hilft natürlich. Nach dem Abitur am Gymnasium Martinum studierte Bogba in einem Zwei-Fächer-Bachelor Erziehungswissenschaften und Soziologie an der Universität Osnabrück. Hm. Seit seinem Bachelorabschluss im Jahr 2023 studierte er internationale Migration und interkulturelle Beziehungen.
Also, sowas meine ich, ja.
Er will da noch draufsatteln, aber ich sag mal so, mit diesem Abschluss ist er dem aktuellen Vorsitzenden der Jugendorganisation der AfD weit voraus. Denn die Alternative für Deutschland, die sich ja seit Jahren immer darüber lustig macht, dass die Grünen keine Abschlüsse haben, haben ja, wenn ich mich nicht täusche, auch jemanden an die Spitze gebracht, der keinerlei Abschluss hat. Und keine Berufserfahrung so richtig im Sinne der AfD.
Weiß ich auch nicht, aber der war doch wenigstens schon mal richtig Politiker.
Das werden wir gleich mal verifizieren, weil wir haben ja natürlich auch viele AfD-wählende Zuhörer und die mögen es überhaupt nicht, wenn man AfD-Politiker im falschen Lichte.
Ja, da, also wenn wir hier etwas Falsches behaupten, musst du das jetzt sofort nachprüfen, Benjamin.
Wenn wir hier was Falsches behaupten, dann bitte nur über Grüne.
Richtig. Das geht immer.
Gut, Generation Deutschland, so heißt das gute Stück. Ja, finden wir mal, Joppa. Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ach, ich sollte vielleicht noch erzählen, warum ich das mit dem Hurensohn gesagt habe. Also grüne Jugendchef beschimpft Markus Söder als Hurensohn, schreibt der Spiegel. Luis Bogba macht da weiter, wo Jette Nietzsche aufgehört hat. Hat in seinem Instagram-Video eine Haftbefehl-Imitation abgeliefert. Als der Hurensohn rappt, ist der bayerische Ministerpräsident zu sehen.
Mhm. Also sagen wir es mal so, ich mag beide nicht, also weder die grüne Jugend noch mag ich Söder. Aber sich hinzustellen als jemand, der politisch keinerlei Erfahrung hat, der in seinem Leben nur sehr wenig Erfahrung gesammelt hat und dann hauptsächlich in seiner eigenen Bubble unterwegs gewesen ist, um sich dort die eigene Bestätigung zu holen. Und dann jemanden zu beschimpfen, der nur wirklich Jahrzehnte in der Politik gesessen hat. Und man kann Markus Söder alles nachsagen, gerne. Auch immer wieder. Viel Negatives, bitte, bitte. Aber was man ihm nicht nachsagen kann, ist, dass er sich nicht irgendwie immer durchgewurschtelt hätte. Also er hat wirklich es geschafft, sich vom Politiker zum Landesminister, zum CSU-Chef, zum Ministerpräsidenten emporzuhangeln mit allen möglichen Seitentritten. Das hat er natürlich geschafft, aber auf Augenhöhe werden die grünen Jugendlichen sicherlich nicht mit ihm diskutieren.
So, jetzt habe ich den Wikipedia-Eintrag von Jean-Pascal Hohm, also Bundesvorsitzender der Generation Deutschland, mal eben quergelesen und kann ich sagen, keine Sorge, er war beim Verfassungsschutz. Nein, Entschuldigung. Nein, die kümmern sich auch um ihn.
Ja, ganz sicher sogar.
Also, sein Studium der Volkswirtschaftslehre, währenddessen er zeitweilig der schlagenden Dresdner Burschenschaft Salamandria angehörte, brach er ab. Selbstständiger Mediengestalter und Webdesigner. Also Herr Hohm ist ein Studienabbrecher, er hat nie was Richtiges gelernt und ist in der Partei groß geworden, in der AfD. Ich muss sagen, Herr Hohm, absoluter Ehrenmann. Ich habe mein Volkswirtschaftsstudium auch erfolgreich nicht beendet.
So, das damit könnt ihr wenigstens auf Augenhöhe sprechen.
Ja, nee, das würde ich mir nicht anmaßen. Nein.
Ja, stimmt. Ja,
aktiver Politiker, Joppa, wann ist es soweit? Wann wirst du aktiver Politiker?
Ganz bestimmt niemals, weil ich müsste mich leider viel zu sehr verbiegen. Das ist ja immer das Problem, ne? Dann sitzt du, dann man sieht ja diese jungen Wilden, die dann sagen, oh, und ich bin jetzt hier im Bundestag und guckt mal meinen TikTok-Kanal und jetzt tanze ich hier auf den Fluren des Bundestags lustig die nächste feministische Welle. Wenn du da reinkommst, musst du dich erstmal überall unterordnen. Dann schaust du mal, in welche Ausschüsse du kommst. Du sitzt irgendwo hinten in der 10. Reihe und hast noch nicht mal irgendwie das Recht, groß Fragen zu stellen und kannst eigentlich nur schauen, dass du wenigstens ein bisschen was für deinen Wahlkreis rausholst. Dass du wirklich was verändern kannst, ist sehr, sehr selten. Und vor allem hast du immer den Fraktionszwang bei allem Möglichen. Klar, du kannst dich nicht in alle Themen reinlesen und bist dann darauf angewiesen, was denn beispielsweise die Fachpolitiker in deiner Fraktion zu einem Thema sagen. Und dann stimmst du dem genauso zu, wie die das sagen. Du kannst ja nicht überall drin sein. Aber manchmal geht es auch gegen deine Überzeugung und das ist nichts für mich.
Ich bin der Überzeugung, dass du irgendwann in einer Parteikarriere deinen Flügel wählst und dann die Position deines Flügels vertrittst. Und du weißt gar nicht genau, wie du in diese Flügel reingekommen bist. Stell dir mal vor, du bist jetzt ein, wie ich damals. Ich bin ja mit 18, 19, bin ich zum ersten Mal mit Parteien in Kontakt gekommen. Ich wollte zur SPD, das hat nicht geklappt, die haben sich nicht zurückgemeldet, die Grünen haben sich gemeldet, so bin ich bei den Grünen gelandet. Das waren die zwei Alternativen, die ich hatte.
Ja, ich wollte mal zu den Pfadfindern, die haben sich nicht zurückgemeldet und ich bin nie Mitglied geworden, ist vielleicht auch gut.
Ja, die wissen schon, warum sie sich nicht mit dir gemeldet haben. Aber stell dir vor, eine E-Mail mehr vom Kreisverband Pankow, der SPD, und ich wäre jetzt enttäuschter Ex-Sozi. Ja, so bin ich jetzt enttäuschter Ex-Grüner.
Was ist jetzt besser?
Ich bin aber auch von den Sozialdemokraten extrem enttäuscht.
Man kann auch enttäuscht sein, ohne in der Partei gewesen zu sein. So viel ist sicher.
So, und dann wandst du dich da halt ran und dann lernst du Leute kennen und natürlich möchtest du aufgenommen werden. Und um aufgenommen zu werden, reicht es natürlich nicht, dass du nur bei diesen normalen Sitzungen bist, entweder beim Jugendverband oder beim Kreisverband. In meinem Fall war ich auf allen Sitzungen, Jugendverband und Kreisverband. Das Wichtigste ist, dass danach. Das heißt, man geht danach regelmäßig in Kneipen und da beginnt das Netzwerken.
Ja, natürlich.
So, und wenn du da eine positive Erscheinung bist, dann kommen Leute auf dich zu und die quatschen dann ein bisschen mehr mit dir und auf einmal wirst du in einen Flügel reingezogen. Und dann bittet dich irgendwer, dass du ein Papier mit ihm schreibst oder deine Unterschrift drunter setzt und dann bist du auf einmal da und dann nimmt man dich wahr. Und so funktioniert das. Und dass Leute wie Hohm oder auch viele von der Grünen Jugend zu berufsjugendlichen Politikern werden, ist genau in dem System ganz logisch. Denn du musst Zeit investieren.
Ja.
Du musst Praktika machen. Das hilft unfassbar. Wenn du ein Praktikum machst bei einem Bundestagsabgeordneten, dann kriegst du die Kontakte, dann hast du den Zugang. Auch bei Landtagsabgeordneten. Und wenn du dann da erstmal drin bist, ja, dann wirst du auch wahrgenommen. Du lernst, wie du dich ausdrücken musst. Du hast Kontakte. Und dann werden auch die Leute in deinem Jugendverband denken, wer bin ich denn schon? Ich bin ja hier bloß der Marcel, der wird ja nicht mal bei den Pfadfindern aufgenommen. Aber das da ist der Jean-Pascal, das da ist der Benjamin, das da ist die Jette. Und die haben ja Kontakte zu Renate Künast oder zu Alice Weidel und die kennen sich aus in der großen, weiten Welt und die reden ja auch viel klüger, haben ganz andere Aussprachen, dann wähle ich doch mal lieber die. Und so kommt es dazu, dass die Leute langsam hochbefördert werden und in den Parteien bleiben. Die kriegen dann nicht nur Praktika, die kriegen dann Angestelltenverhältnisse, die kriegen Stipendien und so funktioniert es ja. Die müssen nebenbei auch ein bisschen studieren. Nicht in allen Fällen, in einigen Fällen müssen sie studieren. Annalena Baerbock hat ja sogar so getan, als wenn sie eine Doktorarbeit schreiben würde, hat 10.000 Euro Steuergelder kassiert, die sie nie zurückzahlen musste, obwohl der Doktortitel auch nie passiert ist. Doktor Ehrenhalber für Sprachwissenschaften, Annalena Baerbock. Aber genau so funktioniert es, dass Parteikarrieren eben Realität werden.
Ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, weil auf der anderen Seite bin ich natürlich ein Fan davon, wenn Menschen aus der arbeitenden Mitte der Bevölkerung es irgendwie schaffen, vielleicht weil sie besonders beliebt in ihrem Wahlkreis sind, weil sie dort einiges geschafft haben, die vorher, was weiß ich, eine Firma geführt haben oder vielleicht sogar Lehrer waren oder einen Betrieb geleitet haben, dass die dann plötzlich im Bundestag sitzen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich wenig Erfahrung im politischen Netzwerken und können dann vielleicht noch weniger ihre Position gegenüber der Partei oder noch darüber hinaus verteilen. Auf der anderen Seite sind mir diese Berufspolitiker, die wirklich eben über Praktika dann bei dem Abgeordneten und dann möglicherweise mit dem kleinen Umweg über Brüssel seit Jahrzehnten im Bundestag sitzen, sind mir auch zuwider, weil die haben nichts anderes gelernt als politisch zu agieren, haben sich meiner Meinung nach mit ganz wenigen Ausnahmen sehr von ihrem Wahlkreis, von ihren Wählern entfremdet, wissen teilweise gar nicht mehr, was da draußen abseits dieser Berliner Republik vor sich geht. Und das ist mir, ehrlicherweise mag ich das noch weniger. Aber was ist jetzt besser, Benjamin?
Du hattest doch bei dir im Wahlkreis zur Bundestagswahl einen Kandidaten, der von der BVG kam. Von den Berliner Verkehrsbetrieben.
Genau, ein SPDler, der ist hier in meinem Wahlkreis angetreten damals. Und da habe ich tatsächlich damals gesagt, okay, habe verschiedene Stimmen auf verschiedene Leute aufgeteilt. Aber dem habe ich meine Stimme gegeben, weil der, was der über die BVG gesagt hat, was der über die Berliner Verkehrsbetriebe als Experte gesagt hat, wo es überall hapert, was man machen muss, wie man aufräumen muss. Das hat mich überzeugt, das fand ich klasse. Der war übrigens auch noch sympathisch, der Typ, so. Und dann wird er tatsächlich in den Bundestag über Liste, rückt danach, weil er ist Zweiter hier im Wahlkreis geworden, nach der Union, nach der CDU. Dann rückt er nach, ist im Bundestag und hat nichts, aber auch gar nichts mit Verkehrswesen zu tun. Wird in den Europaausschuss gewählt, als Typ, der vorher bei der BVG gesessen hat, im Europaausschuss, hat keinerlei Mitsprache bei irgendwelchen verkehrspolitischen Themen und das ist Politik. Und das hat mir einmal mehr vor Augen geführt, dass dieses System nicht mein System ist.
Naja, ist doch ganz logisch. Also im Verkehrsausschuss musste ja die Ärztin sitzen.
Ja, richtig.
Das ist wirklich ein, das ist wirklich ein knalltes Ding. Also unsere aktuelle Gesundheitsministerin ist ja Juristin. Der Vorgänger ist tatsächlich Arzt. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ja, Karl Lauterbach ist offiziell Arzt. Und
das ist immer wieder lustig, das zu sagen. Ja, es ist so absurd.
Und der Vorgänger war Betriebswirt. Also Jens Spahn, wobei ich glaube, dass er Bankkaufmann gewesen ist, nicht Betriebswirt, sondern Bankkaufmann.
Bankkaufmann müsste es gewesen sein.
Jetzt ist die Frage, wer von denen hat es denn jetzt eigentlich am schlechtesten gemacht?
Oh, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Davor ging ja der Gesundheitsministerposten häufig an die FDP, wenn die mit in der Regierung war. Und das hat für mich auf eine abstruse Art und Weise auch Sinn ergeben, weil eigentlich bist du ja, wenn du Gesundheitsminister bist, bisher eigentlich der Pressesprecher der Pharmalobby gewesen und Netzwerken konnten die FDPler immer ganz gut und waren auch häufig dann in diesen Kreisen mit drin. Spätestens seit der Corona-Zeit haben wir uns dann natürlich wirkliche Fachleute gewünscht, die da saßen, aber dann war dann mal ein Arzt da und der war nur wirklich der Schlimmste von allen, meiner Meinung nach.
Oh, das ist wirklich eine schwierige Sache. Also der teuerste von allen war natürlich Jens Spahn.
Ja, das ist klar.
Das ist aber auch eigentlich nicht mehr zu überbieten.
Nicht mal von Verkehrsministern.
Also hätten wir einen noch teureren Nachfolger von Jens Spahn gehabt, sagen wir mal Sens Jahn oder so, wäre Sens Jahn nach Jens Spahn gekommen, dann hätten wir ein Sondervermögen Sens Jahn aufnehmen müssen.
Ja.
500 Milliarden. Aber das Problem an Lauterbach ist erstmal gewesen, dass der von diesem Lappen Markus Lanz erstmal dahin gebracht wurde und den ganzen anderen Lappen aus den Medien, dann war er das und Olaf Scholz sagte noch ganz stolz, wahrscheinlich fast alle wollen ihn und haben ihn gefordert. Ja genau, fast alle, Herr Scholz, außer jeder mit klarem Menschenverstand. Der wusste sofort, dass Karl Lauterbach ein Vierquartalsirrer ist und dementsprechend auf keinen Fall Verantwortung übernehmen sollte. Dann wurde er das und das Erste, was er gemacht hat, war seine Impfventur, wo er festgestellt hat, dass er sich selber 3 Millionen Spritzen gegeben hat und deswegen fehlen ihm noch 12 Millionen, die er sich auch noch selber geben will. Ja. Er hat also weitere Impfstoffe bestellt zu einem Zeitpunkt, wo keiner mehr die Impfstoffe haben wollte und wir sie auch nicht brauchten. Wir hatten ja schon in der Europäischen Union, ach, wir wollen damit gar nicht anfangen. Also, das Schlimme an Karl Lauterbach war aber nicht die Verschwendung von Multimillionen Euro. was an sich ja schon eine Form von Veruntreuung ist. Veruntreuung würde wahrscheinlich bedeuten zu seinem Vorteil. Es ging ja da vor allem um seine Außendarstellung. Es ging ja um seinen Wahnsinn, um seine Manie, die er selber hatte. Deswegen war es schon zu seinem Vorteil. Aber das Problem war eigentlich, dass er ein Verfechter der Impfpflicht gewesen ist. Und das ist natürlich ein ganz, ganz heikles Thema. Und da würde ich sagen, für den Zusammenhalt in diesem Land, für den Glauben an Politik, war Karl Lauterbach vor dem Hintergrund auf jeden Fall um einiges schädlicher als Jens Spahn, der sich nie für die allgemeine Impfpflicht engagiert hat, wenn ich das richtig überblicke.
Naja, und halt medial noch häufiger eingeladen gewesen ist als Jens Spahn. Hast du eigentlich die neuesten Wendungen um Jens Spahn an der Fraktionsspitze mitbekommen? Ist ja auch ganz spannend. Es ist irgendwie nach draußen gesickert, dass der Olle Merz wohl doch Jens Spahn absägen möchte. Das wurde natürlich sofort dementiert. Man wolle allerdings mit einer Klarstellung doch bis nach der nächsten Landtagswahl warten. Also mit anderen Worten, ich glaube, Jens Spahn an der Fraktionsspitze ist überhaupt nicht mehr sicher. Es wird gemutmaßt, dass Verkehrsminister Schmieder möglicherweise, so eine Personalrochade, also dass der möglicherweise an die Fraktionsspitze geht oder ins Kanzleramt und der Kanzleramtsminister wird Fraktionschef und dann wollen sie diesen, ich habe seinen Namen vergessen, der die Wahl bei der Konrad-Adenauer-Stiftung verloren hat. Den wollen sie dann wahrscheinlich jetzt ins Verkehrsministerium holen. Also es ist alles unglaublich.
Geil. Unfassbar. Jetzt schauen wir mal, wer schlauer ist. Die KI, in diesem Fall von Google oder Marcel Joppa. Ich stelle euch beiden jetzt dieselbe Frage. Wie heißen diese beiden Außerirdischen, die bei den Simpsons zur Wahl gestanden sind?
Kang und Kodos.
Kang und Kodos, sagt Herr Joppa. Und die Google-KI bestätigt ihn. Kang und Kodos.
Okay, bei Simpson bin ich manchmal schneller.
Sehr schön, ich bin so stolz auf dich. Also, gehen wir mal 8 Jahre nach vorne, ja? Wer wird denn dann Bundeskanzler? Also Kang oder Kodos? Und gibt es Unterschiede zwischen Daniel Günther und Jens Spahn?
Marginal. Also Jens Spahn gibt sich konservativer als Daniel Günther. Aber naja, ich glaube nicht, dass, also Spahn, manche sagen Spahn nach, er würde ja sogar, wenn er könnte, mit der AfD koalieren. Und das kann man Daniel Günther natürlich überhaupt nicht nachsagen. Der würde natürlich gerne mit den Grünen koalieren.
Ja, also Jens Spahn ist der erste offen homosexuelle Burschenschafter und Daniel Günther ist der erste antifaschistische CDU-Vorsitzende, den wir eines Tages kriegen werden. Also jetzt mal, das ist übrigens alles Satire, ne? Wir wagen uns mit der Meinungsfreiheit ein bisschen nach draußen, aber das darf man ja auch und es hat ja auch immer einen wahren Kern.
Das muss man auch.
Wir werden schauen, wie es weitergeht mit der Union, aber wir haben auch abseits davon viel zu besprechen und da geht es unter anderem auch um unseren Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist tatsächlich im Wahlkampf.
Ja.
Er hilft, wo er kann. Kannst du dich an die Zeiten erinnern, wo Landtagspolitiker gesagt haben, lass mal stecken. Also bitte kein Olaf Scholz, keine Saskia Esken bei uns im Wahlkampf?
Ja, natürlich. Also gerade die von dir genannten, die bitte auf gar keinen Fall, vor allem wenn es in Ostdeutschland gewesen ist, die waren nicht so wahnsinnig gern gesehen.
Das war unter anderem der Landesverband Brandenburg, der SPD-Landesverband Brandenburg. Die haben gesagt, nee, wir machen das schon. Ja, wir haben hier unseren Dietmar Woidke, da haben die Brandenburger auch schon vergessen, dass der bei der SPD ist.
Ja.
Die Brandenburger haben eh schon so einiges vergessen und die gelten auch als relativ stoisch. Das heißt, im Zweifel machen die ihr Kreuzchen da, wo sie es die letzten 35 Jahre gemacht haben. Das ist dann die SPD. Wir schaffen das jetzt nochmal. Und das ist tatsächlich so gekommen. Auch durch das Verstecken von Olaf Scholz und Saskia Esken haben sie es geschafft, da nochmal echt die stärkste Partei zu werden. Jetzt sind Esken und Scholz im politischen Abgrund. Woidke ist zwar noch da, hat aber eine Chaosregierung mit dem BSW und die Umfragen sehen so aus, dass Woidke bei einer Neuwahl definitiv auch in den politischen Abgrund geht.
Ja, aber vorher macht er da nochmal gemeinsame Sache mit der CDU. Das hat er jetzt ja schon angekündigt. Also BSW raus aus der Regierung, ein paar BSW-Abgeordnete sind zur SPD übergelaufen, waren vorher auch schon mal bei der SPD. Komisch. Und dann reicht es jetzt wohl für SPD- und CDU-Regierung. Aber du hast recht, in Umfragen sieht es für beide Parteien jetzt nicht so rosig aus.
Manchmal dauert es gar nicht so lang, bis sich Sachen klären. Und es gab ja bei der Gründung des BSWs auch die Unterstellung, dass das eigentlich ein U-Boot ist. Da hieß es dann U-Boot von dem. Die einen haben gesagt von Russland, die anderen haben gesagt vom Verfassungsschutz und die anderen haben wiederum gesagt, ein SPD-U-Boot. Und zwar auf Brandenburg bezogen gab es diese Äußerung immer wieder, es ist eigentlich ein SPD-U-Boot, weil dort leitende Politiker des BSW vorher in der SPD gewesen sind. Mhm. Und nur wenige Jahre später bewahrheitet sich genau diese Theorie. Weil ja genau diese Politiker, die vorher bei der SPD waren, dem BSW den Rücken gekehrt haben und jetzt zur SPD gegangen sind.
Hm. Naja, ich würde mal sagen, das BSW hat in den unterschiedlichen Bundesländern, wo sie denn da im Landtag sitzt, unterschiedliche Probleme und teils auch gleiche Probleme. Unterschiedlich würde ich in Brandenburg sagen, weil es da wirklich eine spezielle SPD-Geschichte auch nochmal gewesen ist. Das haben wir eben jetzt auch gesehen. In anderen Bundesländern, nehmen wir zum Beispiel Sachsen-Anhalt, wo jetzt demnächst gewählt wird, ist meiner Meinung nach das Problem des BSW, dass sie sich nicht festlegen wollen, was denn nach einer Wahl passieren könnte. Also eigentlich wollen sie mit gar keiner Partei koalieren und eine Fundamentalopposition sein. Wahrscheinlich, weil sie gesehen haben, wie es in anderen Bundesländern schiefgegangen ist. Aber ich fand es zu dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal angetreten sind, fand ich es gut, dass es so passiert ist. Es sind auch meiner Meinung nach die Sympathieträger, die ich als solche bezeichnet habe, bei den Linken genau alle ins BSW gegangen und übrig geblieben ist bei den Linken eine Reichineck und Konsorten. Das hat mir alles ganz gut gefallen, aber mittlerweile ist es leider, ja, wie sagt man so schön, viele Chancen sind vertan. Und übrig geblieben ist ein ziemlich kleiner Scherbenhaufen.
Wenn wir Umfragen machen bei Basta Berlin auf unserem Telegram-Kanal mit der Sonntagsfrage, dann haben wir eine ganz klare Zustimmung zur AfD mittlerweile. Früher hatten wir einen ordentlichen Anteil von Basiswählern. Und wir haben bis heute einen ganz vernünftigen Anteil von BSW-Wählern. Und ich finde das großartig, dass die auch hier sind. Und ich wünsche dem BSW übrigens persönlich alles Gute und empfinde es auch grundsätzlich als Bereicherung. De Masi, Wagenknecht und manch anderer. Das Problem ist einfach, es kommt wenig und es kommen auch wirklich Enttäuschungen. Jetzt kann man sagen, die müssen sich jetzt erstmal schälen. Jede neue Partei muss sich erstmal schälen und diese Brandenburger, das war wohl nichts. Und die Thüringer, die waren irgendwie auch nicht so richtig was. Das ist auch wieder bei der AfD. Also bei der AfD, da schält es sich jetzt gerade wieder. In Sachsen-Anhalt gibt es Ärger im Landesvorstand, in Hannover, in Niedersachsen gab es Ärger. Es gibt auch in der AfD immer wieder Ärger und da sind viele Leute rausgeschmissen worden, gegangen worden. Die hat sich auch schon oft geschält, diese Partei, und es brauchen Parteien dann auch ein Stück weit. Aber beim BSW muss ich sagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit sie noch haben, bis man dann sagt, so, ausgeschält.
Du hast nichts mehr. Und wir haben halt nun mal ein wichtiges Wahljahr. Das ist ja nun mal so. Und klar, eine Wagenknecht wird in die Medien nicht mehr so häufig eingeladen, wie zu dem Zeitpunkt, als sie noch im Bundestag gewesen ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt fürs BSW gewesen, dass sie rausgeflogen sind. Und einige Stimmen ja möglicherweise dann eben doch nicht richtig ausgezählt gewesen sind. Es aber auch keine Nachzählung geben wird und so weiter. Wären die reingekommen, würde es ja auch mit dem Bekanntheitsgrad nochmal anders aussehen. Eine Wagenknecht wäre häufiger in Talkshows. Ein De Masi wäre sicherlich häufiger in Talkshows. Ich schätze De Masi übrigens sehr, auch das, was er immer schreibt aus dem EU-Parlament. Einzelne tolle Charaktere hat diese Partei, aber alles in allem nehme ich sie gar nicht als Partei wahr. Und da, wo sie als eigenständige Partei agieren wollten, nämlich beispielsweise in Brandenburg, haben sie es nicht hinbekommen, haben sich zerstritten, haben versagt. Es gab auch diese Querelen um bestimmte Politiker des BSW in Bayern, da erinnere ich mich auch noch dran, was abgefärbt hatte aufs EU-Parlament. Da muss noch ganz viel geschält werden, aber die Zeit läuft davon.
Dann gibt es ja auch die Theorie vom BSW, ich glaube, das sogar bei De Masi gelesen zu haben, ich kann da aber keinen Brief und Siegel für geben, dass sie eigentlich auch sagen, wir sind gar nicht an dem Punkt, wo wir Regierungsverantwortung übernehmen sollten, denn das zerlegt uns sofort.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Eben, weil sie noch nicht gefestigt sind. Gut, bei der AfD ist die Situation eine ganz andere, eine hochspannende Situation. Ich muss sagen, ich habe mein Wissen ja vorwiegend aus der Bild und vom Kontrafunk.
Dann muss es stimmen bei ersterem.
Und vom Kontrafunk. Also ich höre mit großem Gewinn jetzt wieder regelmäßig, zumindest die letzten zwei Wochen, die Sonntagsrunde. Und da gab es einen ganz interessanten Punkt, könnt ihr euch gerne nochmal nachhören, vielleicht erinnert ihr euch auch, falls ihr es auch schon gehört habt. Der Herr Hauke, der Verleger, den kennen wir auch aus Redaktionskonferenzen, wenn ich mich nicht täusche, der sagte, also was gerade bei der AfD passiert, da guckt er auch genauer hin, denn es gibt da diese Einladung der Cotrés, Herr und Frau Cotré, er Bundestag, sie Landtag, an Martin Sellner. und man will sich mit ihm treffen, mit ihm öffentlich diskutieren. Und Hauke sagte, aber der Bundesvorstand will das nicht, sowohl Weidel als auch Gruppalla insistieren, dass das nicht passiert. Mhm. Und er finde das ja doch ein bisschen schwierig, wenn genau das, was die AfD anderen Parteien vorwirft, jetzt bei der AfD passiert. Also Diskussionssprechverbote und gewisse Personen aus dem Diskurs rauszunehmen. Mhm.
Tja, also ich finde die Situation auch ein bisschen schwierig, weil ja, wir haben gerade Wahlkampf und es ist ein wichtiges Wahljahr. Da ist die Frage, wenn jetzt eine AfD einen Sellner offiziell einladen würde, wie natürlich sich alle Medien, Mainstream-Medien, auf dieses Ereignis stürzen würden. Es würden nicht nur auf Spiegel TV, sondern wahrscheinlich auch Tagesschau zur besten Sendezeit irgendwelche Sellner-Stories ausgegraben, die man auf jeden Fall großflächig erzählt. Dass das in einem Wahljahr oder kurz vor Wahlen natürlich, gerade wenn man die gesamte Medienmacht Deutschlands gegen sich hat, wie das im Fall der AfD ist, gut ist, dass man sich dann, also du verstehst meinen Gedankengang. Also ich bin auch für, ladet doch ein, wen ihr gerne einladen möchtet, aber ich kann den Gedankengang der Parteispitze auch nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt.
Wir werden das gleich weiter diskutieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, euch zu informieren, dass die Basta Einzugszentrale jetzt endlich wieder geöffnet ist.
Die BEZ, so ist es.
Genau, ihr könnt uns mit 18,36 Euro im Monat oder mit größeren Beträgen oder auch mit kleineren Beträgen gerne unterstützen. Das funktioniert wie immer per PayPal, das funktioniert per Banküberweisung. Und ja, wir werden das Geld dann verwenden für Fitnessstudios, wo die rauf und runter Bundeswehrwerbung läuft, damit auch wir demnächst eingezogen werden oder uns freiwillig melden. Oder vielleicht auch für unseren Techniker, der uns unterstützt oder. Oder auch ganz für Frau Jopper.
Auch das. Weil, wie gesagt, wir sind natürlich auf euch angewiesen und auf basta.berlin, da findet ihr jegliche Unterstützungsmöglichkeiten, wie ihr uns da den ein oder anderen Euro rüberschieben könnt. Vielen, vielen Dank dafür, weil nur wenn ihr genau das so macht, können wir genau so hier am Mikro stehen.
Wir kommen gleich wieder zurück zur Bundesspitze der Alternative für Deutschland, aber vorher etwas, worauf mich meine Frau hingewiesen hat. Sie hat mich nach dir gesucht.
Bitte? Nach mir gesucht?
Nach dir gesucht, bei Google.
Bei Google, ja. Ich habe tatsächlich sogar einen Google Alert, falls wieder irgendwas Neues über mich steht. Aber tatsächlich steht nichts Neues über mich.
Da hat sie mal geschaut, was eigentlich die Autoergänzungen von Google sind, wenn man deinen Namen eingibt.
Ah, ja.
Uh-huh. Marcel Jopper nackt war nicht dabei. Das hatte wohl nur sie gesucht. Also auf der 1 Marcel Jopper und Benjamin Golme.
Ja.
Auf der 2 Marcel Jopper Wikipedia. Du hattest mal einen Eintrag.
Ich hatte einen Eintrag, ja, der war aber, der war falsch, also muss man auch ganz klar sagen, da waren Falschbehauptungen drin und zusätzlich war der nur fokussiert darauf, dass ich mal bei den Russen gearbeitet habe. Dann habe ich über einen befreundeten ITler mit extrem vielen Quellen, die alle frei zugänglich sind im Internet, einen neutralen Artikel angelegt, der war eine Woche im Netz, dann wurde er gelöscht, komplett.
Wegen Irrelevanz oder deswegen?
Ja, keine Ahnung, war weg.
Okay, dann Marcel Jopper Alter interessiert die Menschen.
Aha, ja, siehst du.
Willst du aber jetzt nicht auflösen.
44, weiß doch jeder.
Ja, ja. Marcel Jopper Wiki, okay. Und dann Marcel Jopper Ehefrau.
Ah, siehst du. Ja, meine gute Ehefrau. Die haben ja durchaus einige von euch da draußen kennenlernen dürfen bei der Basta Weihnachtsfeier.
Das heißt, die Leute interessieren sich mehr für deine Ehefrau als für den Kontrafunk.
Ja, verrückt. Wobei ich jetzt nicht sagen könnte, dass so viele Leute meiner Frau tagtäglich zuhören wie dem Kontrafunk. Aber das freut mich ja, ist doch schön.
So, und bei Benjamin Golme ist das Erste, was... Für dich interessieren sich gar nicht, wenn es um mich geht. Da ist auf der 1 Benjamin Golme Frau. Ja, da kann ich euch leider nicht helfen. An meinen imaginären Bekanntschaften werde ich euch leider nicht teilhaben lassen können.
Tja, so ist das.
Okay. Genug Spaß gemacht. Jetzt nochmal zum Ernst. Wir haben ja eben gerade über die AfD gesprochen. In der Sonntagsrunde wurde das Thema dann vom Chef relativ schnell von der Tagesordnung genommen, weil er sagte dann irgendwas im Sinne von, naja gut, wir wissen jetzt nicht, wie das genau da in der AfD passiert ist und da können wir jetzt spekulieren, auch nicht, lassen wir das jetzt mal. Ich fand das schade, weil ich die Debatte eigentlich ganz spannend finde. Du hast sie ja schon aufgemacht. Also Gruppalla und Weidel hätten tatsächlich ein Interesse daran, dass Sellner jetzt keine allzu große Rolle in der AfD spielt. Das glaube ich durchaus. Ja. Andererseits hat Sellner ja schon eine große Rolle. Es gibt viele Verbindungen zwischen unterschiedlichen Abgeordneten. Man hat sich bereits getroffen, man trifft sich immer wieder. Sellner ist eine bekannte und wichtige Figur in Schnellroda, Bestseller-Autor aus Schnellroda, genauso wie Maximilian Krah. Also die brauchen doch gar nicht so tun, als wenn es da keine Kontakte zwischen der AfD und Sellner gäbe.
Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt nicht getan wird, als wenn es keine Kontakte gäbe, sondern dass diese nicht auf nächstes Level gehoben werden, indem man halt große Veranstaltungen macht. In einem Wahljahr oder vor Wahlen. Also das kann ich nachvollziehen, wie gesagt. Natürlich muss man keinen Hehl drum machen, aber es geht halt darum, vielleicht nicht die öffentlich-rechtlichen, wie sagt man, Hundescheu zu machen?
Ja, ja, richtig. Genau darum geht es ja auch bei. Ich weiß, dass es darum geht, aber die Frage ist, ob das richtig ist und ob das ehrlich ist und ob das auch fair gegenüber einem Herrn Sellner ist, der tatsächlich, soweit ich weiß, für nichts verurteilt wurde bislang.
Ja, ist richtig.
Für nichts verurteilt, aber auch kein Konto irgendwo in Europa bekommt und ja zum Teil Einreisesperren bekommt. Das ist nicht in Ordnung und das ist aus meiner Sicht antidemokratisch. Und dann zu sagen, nee, mit dem dürfen wir auch nicht reden, mit wem wollen wir nicht reden, mit dem wollen wir jetzt gerade nicht reden, aber eines Tages werden wir mit ihm reden, das empfinde ich als Unehrlichkeit und das finde ich nicht gut.
Und erinnert mich auch ehrlicherweise ein bisschen, wo wir gerade über die Russenzeit gesprochen haben, erinnert mich das auch an die Grünen und an die SPD. Die damals sind durchaus Abgeordnete zu Interviews zu dem Russenfunk gekommen, aber mit einem Wahljahr, also in einem Wahljahr und kurz vor Wahlen, da wollte man dann doch lieber nicht mit uns sprechen und gut, nach der Krim-Geschichte sowieso nicht mehr, aber ja, das habe ich auch als sehr ungerecht empfunden.
Die große Debatte ist ja, ob das Remigrationskonzept eines Martin Sellners eigentlich verfassungswidrig ist. Und möglicherweise versucht die Parteispitze, ja die AfD auch davor zu schützen, noch mehr in das Visier des Verfassungsschutzes zu geraten. Aber Äußerungen von AfD-Politikern reichen doch, um klarzumachen, dass auch die eine millionenfache Remigration haben wollen. Und ich erinnere mal an die Rede von Alice Weidel, also die Rede, die mir bis heute am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Das war eine Wahlkampfrede, da sagte sie, und wenn es dann am Ende Remigration heißen soll, dann heißt es halt Remigration. Das war ja eine, das war wirklich eine Rede, wo die Anhänger gejubelt haben, die halbneutralen Beobachter wie ich gesagt haben, oh wow, das ist eine starke Rede, die geht aber auch sehr weit. Und der Mainstream hat sich gedacht, okay, das ist richtig krasse Nazi-Scheiße. So, das ist die gleiche Rede, wo sie gesagt haben, die Windräder der Schande, wir reißen sie nieder, nieder. Das war Alice Weidel und ich muss sagen, ey, das fand ich stark. Und seitdem hält sie im Bundestag immer Reden, die ganz gesittet sind, wo sie zwar auch einen sehr ernsten und auch sehr eindrucksvollen Tonfall hat, aber die alle genau so temperiert sind. Und ja, gut, ich kann mir das bloß so erklären, dass sie meint, jetzt ist der Zeitpunkt für diese Partei, dass wir möglichst wenig Leute verschrecken und möglichst wenig Munition und Angriffsfläche bieten. Für uns ist das eh ein Selbstläufer. Wir können ja auch einen Besen hinstellen in Sachsen-Anhalt. Damit meine ich jetzt nicht Herrn Siegmund, sondern egal in welchem Wahlkreis, wir können auch einen Besen hinstellen, der bekommt immer auch die zwölffache Prozentzahl eines grünen Abgeordneten.
Es kommt drauf an. Also was die Reden im Bundestag angeht, ich nehme da durchaus sehr starke Reden von der AfD wahr. Aber sind wir doch mal ehrlich, unter uns Gebetsbrüdern, die Reden im Bundestag, die schauen wir beide uns an, dann schauen die sich politisch Interessierte, vielleicht auch in der Basta-Berlin-Gemeinde an, aber der überwiegende Teil der Bevölkerung nicht. Wo allerdings Reden von Parteivorsitzenden verfangen, ist natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen, wo du auch Publikum hast, die nicht nur aus Bundestagsabgeordneten bestehen. Zusätzlich gibt es immer mehr Maßnahmen gegen AfD-Abgeordnete, wenn sie denn sprechen. Bodo Ramelow zum Beispiel ist ja jetzt relativ frisch gewesen. Der wollte diese Zensur-Aussage eines AfD-Politikers, wo es um den Auftritt von Herrn Günther bei Lanz gegangen ist, nochmal prüfen lassen und sich vorbehalten, da auch nachträglich noch ein Ordnungsgeld zu verhängen. Dann habe ich den Post von einem AfD-Bundestagsabgeordneten gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. War es Brandner oder ein anderer? Wo geschrieben wurde, dass der Ältestenrat im Bundestag jetzt beschlossen hat, dass AfD-Reden, wenn sie nicht ins Gesamtbild des Bundestags passen und in der Allgemeinheit der Rede anzuzweifeln seien, dass die grundsätzlich mit 8.000 Euro Ordnungsgeld versehen werden sollen. Vielleicht hat die AfD sich einfach gesagt, okay, wir verschieben es lieber auf die Straße, anstatt in den Bundestag.
Also es war Bernd Baumann.
Baumann war es.
Und er hat eine Staffelung aufgezeigt und gesagt, dass das tatsächlich so besprochen sein soll. Ich möchte dir in ein paar Punkten widersprechen. Mhm. Also du hast ja gesagt, eine Rede auf Parteitagen oder auf Marktplätzen bringt andere Leute als eine Rede im Bundestag. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn Alice Weidel jetzt auf den Marktplatz in Riesa geht, glaube ich, werden da trotzdem Gegendemonstranten kommen. Die hören ihr überhaupt nicht zu und versuchen dafür zu sorgen, dass auch ihr sonst keiner zuhören kann. Und es kommt tendenziell Anhänger der AfD. Dass da neutrale Leute kommen, auf dem Marktplatz mehr als im Bundestag. Aber ich denke, so ganz viele sind das auch nicht. Der zweite Punkt, Reden aus dem Bundestag werden ja gar nicht gehört. Das gilt selbstverständlich für die meisten Parteien im Deutschen Bundestag, aber eben gerade nicht für die AfD. Die AfD hat in Social Media enorme Reichweite, bei YouTube Reichweite. Und da kann es durchaus sein, dass eine Rede von Alice Weidel Hunderttausende hören. Und das ist übrigens ein sehr gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Bürger sich zumindest für einen Teil des Parlamentarismus interessieren. Mhm. Und das ist auch ein sehr gutes Zeichen für die AfD. Das ist eine absolute Volkspartei mit echt überzeugten Menschen. Da gibt es sicherlich auch Karrieristen, die sich da irgendwie hochdienen und die Ränkespiele finden statt. Das ist ganz normal. Das funktioniert genauso auf dem Reiterhof oder im Fußballverein. Das passiert überall. Aber die Anhänger der AfD sind zu vergleichen mit den Anhängern, die da die Linke gerade bekommen hat, die aber bei der Linken relativ schnell wieder verfliegen werden, wenn sie deprimiert sein werden und wenn Palästina doch nicht besetzt wird und befreit wird von irgendwelchen Friedensengeln in LGBTQ-Klamotten. Das glaube ich. Aber die Zustimmung der AfD ist strukturell und wird auch da bleiben, wo sie ist, kaum sinken und eher wachsen.
Ja, natürlich hast du recht, sie haben eine sehr starke Social-Media-Präsenz. Was mir wieder aufgefallen ist, vergangene Woche, als es um die Nachfolge des Bürgergelds gegangen ist, da wurde ja im Bundestag wieder viel debattiert und ich habe mir nachher in vielen verschiedenen Mainstream-Medien mal Zusammenfassungen angeschaut. Da wurde natürlich ausgiebig über das, was Arbeitsministerin, SPD-Chefin Bärbel Baas gesagt hat, diskutiert. Das wurde wiedergegeben, das, was die CDU dazu gesagt hat, die Linke als Kontrapunkt, die das komplett ablehnt. AfD hat man wirklich nur sehr selten gefunden, was denn da eigentlich zugesagt wurde. Und das passiert natürlich bei den meisten Medien. Du würdest nur sehr selten eine Wiedergabe von AfD-Reden in der Tagesschau beispielsweise finden, selbst wenn andere Parteien gezeigt werden. Aber dafür gibt es ja Social Media.
Die Frage ist, wie grundsätzlich umgehen mit Kritik? Also mein Gefühl ist, dass man im Allgemeinen auf unserer Seite vor Kritik gegenüber der AfD zurückschreckt. Das sage ich ganz offen so. Und das gilt meines Erachtens auch für uns beide. Weil wir wissen, wo unsere Zuschauer stehen und wo unsere Hörer stehen und auch unsere finanziellen Unterstützer. Diese Behauptung, wir sind ja alle so unabhängig und so frei, ach weißt du was, die gilt bis übermorgen, wenn tatsächlich keine BEZ mehr eingeht. So. Das heißt, wag dich mal lieber nicht so weit raus, du könntest untergehen. Aber ich kann das nicht akzeptieren. Wir müssen das sagen dürfen. Wir müssen da auch Streit auslösen dürfen. Es ist doch die Stärke, dass man miteinander diskutiert. Und es geht nicht darum, dass man irgendwelche Lager, in denen man sich persönlich ja auch gar nicht befindet, kaputt macht. Also ich befinde mich gar nicht in einem Lager mit AfDlern, weil ich sie gar nicht kenne. Ich kenne persönlich keinen AfD-Politiker. Und wenn ich in mein Telefon gucke, habe ich wahrscheinlich die Telefonnummer von einem. es geht doch um politische Lösungen, die man diskutiert. Und wenn da jemand sich falsch darstellt, wenn da jemand falsche Sachen sagt, dann muss es doch möglich sein, den zu korrigieren und zu kritisieren. Und das erwarte ich eigentlich.
Naja, man soll ja Menschen grundsätzlich an ihren Handlungen beurteilen. Das kann man bei der AfD immer nur bis zu einem gewissen Teil, weil sie halt in keiner Regierungsverantwortung im Bund oder Land sind, also was politische Entscheidungen angeht. Natürlich kann man aber, und das ist auch richtig, auf Aussagen schauen. Man kann auf politische Entscheidungen innerparteilich schauen, das finde ich auch richtig. Genauso gut kann man sagen, wenn einem etwas gefällt, übrigens auch bei anderen Parteien, nicht nur bei der AfD. Ich finde einfach, und das ist meine persönliche Meinung im Moment, und das zeigen ja auch durchaus auch die Umfragen bundes- und landesweit, was die AfD plant und welche Pläne es für Deutschland gibt, sind besser als das, was die anderen Parteien im Moment anzubieten haben? Oder sagen wir mal so, die anderen Parteien haben sich alle schon einmal abgearbeitet an Deutschland. Ja, auch die Linke, nämlich in Landesregierungen. Und das hat vielfach nicht funktioniert. Und es ist nun mal so, dass Deutschland im Moment in einer katastrophalen Lage und einem katastrophalen Zustand ist. Auswirkungen aus politischen Entscheidungen sind all das. Und da hat die AfD meiner Meinung nach die besten Angebote derzeit.
Wenn man Mainstream-Medien liest, dann kann es vorkommen, es ist bereits vorgekommen, dass die auch mit ein bisschen Neid auf das konservative und rechtskonservative Lager blicken und dem sogar attestieren, dass hier tatsächlich inhaltliche Arbeit gemacht wird und dass auch in den Lagern diskutiert wird, dass man nach Lösungen für Deutschland sucht und sich konzeptionell aufstellt. Warum war denn Donald Trump so weit zu Amtsbeginn, weil er sich darauf jahrelang vorbereitet hat, auch seine eigenen konservativen und christlichen NGOs im Hintergrund hatte, die das vorbereitet haben, und dann ging es auf einmal los.
Deswegen ist die zweite Amtszeit auch nicht zu vergleichen mit der ersten, wie ich finde.
Richtig. Und da spielen auch solche enormen Debatten um Maximilian Krah eine Rolle. Ich bekomme das nur am Rande mit, aber ich sehe, dass man sich in dieser Partei und im Umfeld der Partei, auch im Vorfeld, zum Teil richtig, richtig zerlegt. Und da gibt es richtige Feindschaften und da wird debattiert. Und dann kommt Erik Ahrens von der Seite und erzählt noch dieses, das und jenes. Ob das stimmt, weiß ich alles nicht. Aber ich bekomme mit, dass da ganz viel passiert. Und ich empfinde Streit im Grunde genommen nicht als antidemokratisch. Ich empfinde es als antidemokratisch, wenn man sagt, egal ob das jetzt eine Parteispitze ist oder ob das die Medien sind, da ist ja keine Geschlossenheit in der Partei. Leute, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Geschlossenheit ist der Tod von innerparteilicher Debatte. Und wenn sie alle auf Linie bringen und wenn sie alle in den Fraktionszwang rauskramen und wenn dann auf einmal Jens Spahn auch seine Abgeordneten grillt, damit die auch wirklich dann ganz sicher zustimmen, dann hat das mit dem, was wir unter Demokratie verstehen, nur bedingt zu tun.
Richtig.
Und wenn wir eine Partei gar nicht mehr kritisieren oder Funktionäre einer Partei gar nicht mehr kritisieren, dann hat das auch überhaupt nichts mit Demokratie zu tun.
Mhm. Ja, das stimmt.
Absolut. So, und wer dann sagt, okay, jetzt sind aber die Basta-Jungs nicht mehr meine Jungs, weil sie haben jetzt dies und das und jenes gesagt. Ja, okay, dann ist es so. Wir, Marcel, brauchen wirklich die Stärke auch zu sagen, also wenn ihr dann geht, dann können wir euch auch nicht halten. Wir reden doch über alles.
Na, wir sind kein Parteipodcast, das sollte aber auch dem Letzten bereits mittlerweile klar sein.
Ja, so ist es. Und Herr Joppa hat die SPD gewählt, ihr habt es hoffentlich alle gehört.
Ja, einmal und es war ein Fehler.
So ist es. Aber da werden bei den Grünen jetzt Tränen kullern, die haben gedacht, also das ist ein Stammwähler, der Joppa.
Ja, natürlich.
Also, ich finde, das ist alles hochspannend. Wir alle sind ja in einer Deutschland-Denkfabrik. Wir alle denken sehr viel und das schätze ich übrigens auch an uns allen, an unseren Zuschauern und Zuhörern, dass die mitdenken und dass die eine eigene Meinung haben. Und es ist oftmals gar nicht unsere Meinung, aber nur so können wir doch vorankommen. Denn so wie es gelaufen ist und so wie es sich jetzt gerade abzeichnet, dass sie wirklich versuchen, Zensur und Meinungsglattheit und dann gibt es da noch eine Million für eine NGO und dann gibt es am besten über eine Legislatur noch eine Milliarde. Leute, die scheißen euch die Hirne voll mit ihrem Dreck und dann kommt einer wie Daniel Günther und sagt doch tatsächlich, also was er gesagt hat, ist ja mittlerweile gar nicht mehr klar, weil Marcel Lanz, ja.
Moment.
Nein, das verbittest du dir, dann verklagst du mich. Ja? Markus Lanz hat ja selber zurückgenommen, dass das passiert ist, was da passiert sein soll. Dann kommt Daniel Günther und sagt doch tatsächlich, naja, also wenn es um News geht, dann müssen wir schon mal gucken. Das ist ja auch eine Aufgabe von NGOs. Das hat er nach meiner Überzeugung auf jeden Fall gesagt.
Die Faktenchecker. das ist ja tatsächlich so. Und wir haben euch den Ausschnitt von Daniel Günther in der vergangenen Basta-Sendung ja präsentiert. Auch das, was viele übrigens jetzt im Nachgang nicht haben, nämlich das, was er auf Social Media nochmal gesagt hat, auch das hatten wir bei Basta. Und es gab dann doch noch durchaus sehr viel Nachgewitter, Nachwehen könnte man es nennen. Klar ist, News reitet natürlich völlig dieses Pferd bis zum Ende, bis zum geht nicht mehr und jeden Tag neue Artikel, weil es natürlich News selbst betrifft und sie das Thema natürlich auch hochhalten wollen, das ist klar. Aber spannend war ja doch, wie sich dann die News-Spitze dazu geäußert hat vor wenigen Tagen.
Ja, also es gab eine legendäre Sendung beim Kontrafunk.
Freitag.
Ich war am Computer und habe Computer gespielt und habe dann durch Zufall mal in unseren Chat für die Live-Sendung geguckt und da stand auf einmal, Reichelt ist da. Und ich habe gesagt, das ist nicht euer Ernst, Leute. Habt ihr jetzt wirklich um 19.30 Uhr Julian Reichelt an der Leitung? Ich habe sofort eingeschaltet, habe mir es angehört, habe danach Gernot Danowski, unser Moderator, gratuliert für die gute Gesprächsführung. Alles super gewesen. Ich weiß auch, dass Beatrix von Storch vorher da gewesen ist, die ja letzten Endes das Opfer von Markus Lanz geworden ist und
absolut.
Markus Lanz Wendeheißigkeit. Das war alles nicht in Ordnung. Nochmal an alle, die meinen, dass News ja eigentlich nur ein CDU-U-Boot ist. Na, dann guck doch mal, wie News sich an Wolfram Weimar abarbeitet. Dann guck doch mal, wie News gerade zu Daniel Günther steht. Also ist es natürlich nicht. Ihr braucht es auch nicht weiter behaupten. Es ist es nicht. Es sprechen die Fakten dagegen. News steht auf dem rechten Flügel der Union und hat inhaltliche massive Nähen mit der AfD. Da steht News.
Ja, das glaube ich kann man so bestätigen.
Und News bekämpft Leute wie Daniel Günther, weil die inhaltlich bei den Grünen stehen. Und News bekämpft Wolfram Weimar aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil es journalistische Ethik ist, ihn zu bekämpfen, weil er richtige Scheiße gebaut hat.
Bekämpft
und zum
übrigens
anderen,
auch Frau Warken, CDU-Gesundheitsministerin, bekämpft übrigens auch, wen haben wir denn noch von der CDU? Unsere Wirtschaftsministerin, ebenfalls CDU, auch da gibt es wenig gute Worte. Also ja, muss man so festhalten.
Und News bekämpft Gelder des Staates für den politischen Linksextremismus. Und deswegen ist Daniel Günther so dermaßen schlecht auf die zu sprechen. Und deswegen ist Dunja Hayali so dermaßen schlecht auf die zu sprechen. Weil News ein milliardenschweres, am Ende des Tages ein milliardenschweres Unternehmen ist, gegen dessen große Bandbreite an Angriffen sie sehr schutzlos ausgeliefert sind. Das ist wie wenn du auf einen Spatzen schießt, aber du hast selber eine riesengroße Schrotflinte. So ist der Kampf von News gegen die Politik.
Na und es ist ja schon spannend zu sehen, egal ob es beim Thema Brosius Gersdorf oder auch bei anderen Themen gewesen ist, man sieht, dass vor allem konservative Parteiflügel, Leute von der Union durchaus News lesen und da ja auch sicherlich auch immer wieder Stoff herbekommen, gerade wenn es um solche Themen gegen links geht. Und deswegen haben so viele, auch in den Mainstream-Medien, Angst vor News, die eine immer weitere Reichweite haben. Kontrafunk auch, ganz klar. Aber News ist natürlich auch allein schon durch den Background relativ bekannt in Deutschland. Und ja, sie haben Angst, dass sich News auch, wie viele andere Medien auf der anderen Seite, ins Parlamentarische reinschleicht und dort die Meinung natürlich bewegen kann. Und das passiert einwandfrei.
Bei Brosius Gersdorf, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Ob es auch Apollo News gewesen ist, welche Rolle Tichy gespielt hat, ich weiß es nicht. Aber das zeigt auch, dass nicht nur News da ist, ja, sondern auch die anderen. Und Kontrafunk treibt das immer weiter und holt genau die richtigen Leute und spricht die. Also das ist tatsächlich mittlerweile eine Gegenmedienmacht. Aber sie braucht eben auch zumindest ein Outlet, was finanziell keine Sorgen hat, ja?
Richtig.
Weil, machen wir uns nichts vor, wir kennen die finanzielle Lage vom Kontrafunk nicht im Detail, aber wir wissen, dass das jedes Jahr spitz auf Knopf ist. So verhält sich das also und Frauke Brosius-Gersdorf hat gerade irgendeinen Preis von der SPD bekommen.
Ja,
herzlichen Glückwunsch, die Zeus-Medaille aus Hessen. Also ein Quatsch, ja.
Es wird übrigens gemunkelt, dass man Brosius-Gersdorf möglicherweise in den Bundestag als Abgeordnete holen will. Das wundert mich.
Ja, bis dahin wird ja noch, fließt ja noch ein bisschen.
Wenn die Regierung hält, dann ja.
Ja, stimmt. Also Brosius Gersdorf kriegt jetzt irgend so eine Medaille aus Hessen. Und ich denke mir bloß so, oh ja, unsere oberen 10.000, jetzt hängen sich wieder irgendwelche Medaillen um den Hals. Interessiert uns ein Scheiß?
Ja, richtig.
Interessiert uns ein Scheiß? Jetzt treffen sich da bei dieser Zeus-Medaille, die heißt übrigens irgendwie anders, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Da treffen sich bei dieser bescheuerten Zeus-Medaille wieder irgendwie 120 Leute, die meisten Sozialdemokraten, dann kommt die Brosius Gersdorf, dann kommen noch Akteure der Zivilgesellschaft. Wenn ich das schon höre, kriege ich das Kotzen. Da kommt also wieder die Caritas, dann kommt da wieder die Gewerkschaft und dann trifft man sich da. Und dann gibt man der Frau und dann hält man eine Laudatio. Oh, welche schreckliche Anfeindung mussten sie aushalten? Nein, keine schrecklichen Anfeindungen. Das Problem von, entschuldige Herr Joppe, aber das führe ich jetzt noch aus. Das Problem von Brosius Gersdorf ist letzten Endes gewesen, dass Jens Spahn, da schließt sich der Kreis, der Fraktionsvorsitzende der CDU, sich einen Scheiß drum gekümmert hat, wen die SPD eigentlich da hinsetzen will. Und da hat sich sowieso keiner in der Union irgendeinen Scheiß drum gekümmert, wen die eigentlich in das Bundesverfassungsgericht setzen wollen. Warum haben sie sich nicht drum gekümmert? Naja, wir haben ja auch irgendwie unseren Kandidaten, so einen gemäßigten Ex-Richter, weißt du, für den sich wirklich keiner interessiert, der einfach nur ein Fachmann ist in seiner Expertise. Und die SPD setzt dann eben ihren hin. Und das ist dann halt eine Frau, die sich positiv zum AfD-Verbot geäußert hat, die positiv zum Thema Klima sich äußert, die also von der ganz klar eine politische Ausrichtung erkennbar gewesen ist. Und die wollte die Union tatsächlich abnicken in einem antidemokratischen Zustand von geistiger Umnachtung und Desinteresse. Das war das Problem. Und da haben dann Medien wie Apollo News, News Kontrafunk reingegrätscht und gesagt, sag mal, wisst ihr eigentlich, wer das da ist? Wisst ihr eigentlich, welche Fragen beim Verfassungsgericht aufkommen werden? Und zwar bei der Kammer, wo sie hin soll. AfD-Verbot. Ihr könnt doch nicht die ganze Zeit von einem AfD-Verbot sprechen und dann gleich zwei Richterinnen der SPD Richtung Bundesverfassungsgericht schicken, die beide ein AfD-Verbot prüfen wollen und es eher positiv bestreiten. Richtig. Das geht doch nicht.
Mhm. Übrigens, es ist der Georg-August-Zinn-Preis der hessischen SPD. Also wirklich mindestens vergleichbar mit dem Oscar.
Der uns hier alle auf die Zinne bringt, der Zinn-Preis.
Ja, aber alle Mainstream-Medien haben darüber berichtet. Ne? Das ist wieder typisch.
So, und dann heißt es da in den Artikeln, habe ich gelesen, dass sie ja darauf verzichtet hätte, auf ihre Kandidatur. Ja, ich habe auf meine Kandidatur auch verzichtet. Kriege ich deswegen den Zinn-Preis? Ich glaube mal nicht. Ein Scheiß hat sie verzichtet. Die Union hat gesagt, die Alte wählen wir nicht.
Ja.
Jetzt wird es aber wirklich hart hier. Jetzt, diese Frau, diese angesehene Richterin aus Potsdam, Richterin ist sie nicht, sie angesehene Juristin aus Potsdam, die wählen wir nicht, weil wir Vorbehalte gegenüber ihrer Neutralität haben. Und dann kommen die Grünen und sagen, Jens Spahn ist schuld, weil er die Fraktionsdisziplin nicht durchsetzt. Nein, Jens Spahn ist schuld, weil er sich vorher überhaupt nicht interessiert hat, wer die Person eigentlich ist.
Es ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis, dass Jens Spahn und Friedrich Merz nicht besonders gut miteinander können. Und dann wird sowohl der eine als auch der andere, immer wieder wird ihm vorgeworfen, beiden vorgeworfen, die Fraktionsdisziplin sei ja nicht gut und man würde die Fraktion nicht zusammenhalten. Na, erstens ist es ein bisschen schwierig, wenn man mit der SPD regiert, die SPD dauernd irgendwelche Themen in den Ring wirft und die Union das abnicken muss, weil sonst geht's nach hinten los. Zweitens ist es nun mal einfach Jens Spahn. Und ich glaube schon, dass der auch versucht, dem Kanzler den ein oder anderen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, um sich selbst besser in Position zu bringen für spätere Jobs. Auch das glaube ich.
Friedrich Merz, nicht gewählt im ersten Wahlgang. Und aus Sicht des BSW sowieso nicht demokratisch gewählt. Und dann auch noch mit dieser Urschleimlüge angetreten, ja. Weißt du, jetzt zieht er ja durchs Land und der Flipsi Amthor, der setzt sich in Talkshows und sagt, wir haben doch abgeliefert. Und dann zählen sie auf. Und ja, sie haben ja manche Sachen auch abgeliefert. Finde ich übrigens auch fair, wenn man mal sagt, was haben sie denn gemacht? Also jetzt haben sie irgendeine Form von Gaszulage, die wir bezahlen müssen, haben sie abgeschafft. Gibt eine Entlastung, dankeschön. Dann haben sie geschafft, Agrardiesel steuerfrei. Okay, dann haben sie Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie gebracht. Dann haben sie die Zuwanderung reduziert. Also, da sind ja schon Punkte, die sie versprochen haben. Aber wenn du dann erstmal ins Detail guckst, Zuwanderung reduziert, okay, aber dafür Familiennachzug von 100.000 und außerdem 124.000 Erstanträge oder so. Also existiert sie nach wie vor, diese Zuwanderung, und zwar in Größenordnung von einer Stadt in Deutschland, die 250.000 Menschen fasst. Ist eine Menge. Dann guckst du dir an, diese komische Gaszulage fällt weg, ja, herzlichen Dank, na dafür kommt der CO2-Abgabe, die steigt und so weiter und so fort. Du guckst also alles an und am Ende ist es sowieso scheißegal, weil diese Sondervermögen-Urlüge so brutal gewesen ist und die uns so dermaßen zerstören wird. Zu behaupten, man kann das Land ohne neue Schulden regieren und dann aber, sobald man in der Regierung ist, die größte Schuldenaufnahme aller Zeiten beschließen, das ist die Urschleimlüge. Widerlich.
Ja, und du kannst meiner Meinung nach nicht als Partei antreten, die richtigerweise erkannt hat, dass der wirtschaftliche Kurs der Vorgängerregierung falsch war, um dann den Fokus zwar in Reden und Wahlversprechen auf die deutsche Wirtschaft zu legen, dann aber an der Macht zu sein und ein riesiges Sondervermögen aufzuerlegen für Rüstung. Erstens für Rüstung, das heißt, Geld geht entweder in die Ukraine oder zu US-Waffenschmieden hauptsächlich. Und nicht ans deutsche Volk. Zweitens, in Infrastrukturprojekte, und dann guckst du dir das wieder unter der Lupe an und dann siehst du, da sehen wir aber auch wieder ganz viel in Klima, Transformationsfonds und Energiewende und erneuerbare Energien. Und Moment mal, ist das nicht eigentlich das, was die Union kritisiert hat, was die deutsche Wirtschaft auch irgendwie zu Fall gebracht hat? Und da rein wird jetzt also auch Sondervermögen gepumpt. Es ist wirklich die große Urlüge der Union, antreten zu wollen und zu sagen, wir machen das alles besser, vor allem die Wirtschaft, und dann eigentlich in den wichtigsten Spuren der Ampelkoalition weiterzufahren.
Joppi Jopperson, ja. Wir bräuchten heute echt eine Stunde, um auch nur ansatzweise zu begreifen, was hier passiert. Man hat ja fast den Eindruck, die machen so lange brutal schlechte Politik, bis wir sagen, könnten wir vielleicht eine Kolonie von China werden. Denn da hat er wenigstens, alles scheinbar seinen Plan. Nur ein Beispiel. Ja, eigentlich haben wir ja heute 5 Töne von Friedrich Merz vorbereitet. Mhm. Ich glaube, das, was ich jetzt sagen will, das ist gar nicht im Ton drin. Aber er sagt ja dann, ja, und wir bauen jetzt auch Gaskraftwerke. Das haben wir durchgesetzt gegen die Europäische Union. Die hat uns das jetzt erlaubt. Also Punkt 1 ist ja witzig genug, dass wir in Brüssel die Erlaubnis brauchen, wenn wir hier Gaskraftwerke bauen. Mhm. Aber jetzt tut er so, als wenn er da was ganz Tolles hätte, nämlich grundlastfähige Gaskraftwerke. Herr Merz, ich kann mich noch weiter erinnern als bloß bis gestern. Ich kann mich auch weiter erinnern als bloß bis Habeck. Ich kann mich sogar noch an Merkel erinnern. Die Gaskraft galt bei Merkel bereits als Brückentechnologie hin zu ihrem wunderbaren Klimawunderland. Ja? Mhm. Merkel wollte Gaskraftwerke bauen. Habeck wollte Gaskraftwerke bauen. Das können die Grünen ja gar nicht glauben. Die Grünen, die immer gesagt haben, Gaskraftwerke, das müssen wir alles abschalten. Nein, Habeck wollte Gaskraftwerke bauen und jetzt will Merz Gaskraftwerke bauen. Sie alle wollen Gaskraftwerke bauen. Aber wer hat denn unser Gas? Der Russe. Und dann stellt der Merz sich also hin, da in irgendwo in Baden-Württemberg zu seiner Wahlkampfrede in Bad Rappenau, stellt sich hin und sagt, ich hoffe ja, dass der Krieg in der Ukraine 2026 beendet wird. Wir tun alles dafür. Ach, du tust alles dafür. Was du dafür tust, ist jedenfalls nicht mit Präsident Wladimir Putin zu sprechen. Das tust du nicht. Du schickst weiterhin Milliarden in die korrupte Ukraine. Letzte Woche übrigens rausgekommen, wer laut Generalbundesanwaltschaft dahinter Nord Stream gesteckt hat. Und das ist ein, das werden wir nochmal zeigen am Donnerstag, das ist ein staatlicher Akteur gewesen ist. Ja, die Ukraine als staatlicher Akteur hat unsere Gaspipeline weggespült. Ah! So, und dann holen wir unser Gas vorwiegend aus den Vereinigten Staaten von Amerika als Flüssigversion, als klimaschädliche Scheißflüssigversion. Und jetzt legt man sich genau mit denen an. Das heißt, er will Gaskraftwerke, will aber das Gas aus Russland nicht und legt sich jetzt mit den USA an und bekommt das Gas von da im schlimmsten Fall auch nicht mehr. Das ist bestimmt eine sehr planvolle Politik. Das Einzige, was sie eigentlich machen müssen, ist, günstige Energie ranzukriegen. Und das sabotieren sie geradezu.
Naja, und dazu kommt ja auch noch die Einschätzung von Experten, dass das mit den Gaskraftwerken alles viel zu spät ist. Sie haben verhandelt und verhandelt und verhandelt monatelang mit der EU. Keine Ahnung übrigens, was da verhandelt wurde. Das dringt nämlich nicht nach außen. Und das Problem an der Geschichte ist jetzt, dass ja erstmal ausgeschrieben werden muss. Dann wird irgendwann gebaut und nach aktuellen Einschätzungen werden die ersten 9 Gaskraftwerke frühestens Ende 2031 fertig. Das ist deswegen katastrophal, weil laut politischem Plan wichtige Kohlekraftwerke in Deutschland Anfang 2030 abgeschaltet werden. Das heißt, es wird so oder so eine Lücke von 1 oder 2 Jahren entstehen, wenn sie denn genauso weitermachen wie bisher. Und davon ist auszugehen. Und was bedeutet das wiederum? Viel mehr verteuerte Energie aus dem Ausland, massiv steigende Preise für Wirtschaft und uns Privatverbraucher. Und all das ist jetzt schon absehbar. Aber davon sprechen sie nicht.
Der Merz stellt sich hin und sagt ja tatsächlich, also das Abschalten der Kernkraftwerke, das war ein Fehler. Der Kernkraftausstieg, das war ein Fehler. Und da freut er sich, weil er bei diesen Beschlüssen nicht dabei gewesen ist. Weil er damals seine politische Karriere nicht nur versilbert hat, sondern auch noch vergoldet hat und dann noch Diamanten drauf gestreuselt hat. Wie er sich rund um die WestLB bereichert hat, mit Tagessätzen von, erinnere ich mich richtig, dass es 5.000 Euro am Tag waren, müssen wir nochmal gucken, aber so in etwa, ja, Tagessatz. Wie er dann zu BlackRock gegangen ist. Ich weiß nicht, wie gut seine Arbeit bei BlackRock gewesen ist, aber ich kann euch sagen, weil ich überzeugt bin, dass er bei BlackRock deswegen interessant gewesen ist, weil er vorher in der Politik gewesen ist.
Klar.
Das heißt, er hat sich nicht hochgekämpft in der freien Wirtschaft, sondern er hat zuerst eine Politikkarriere gestartet und ist dann in die Wirtschaft gegangen und hat die Politikkarriere, die er vorher hatte, vergoldet. Und nur deswegen war er beim Kernkraftausstieg aller Angela Merkel nicht dabei. Dann stellt er sich aber vor seine Unionskollegen und sagt, das war aber ein Fehler. Die Unionskollegen, die jahrelang exakt diese Politik mitgetragen haben und es gibt ja nach wie vor mächtige Ministerpräsidenten in der CDU, die genau das wollen, da sind wir bei Daniel Günther. Ja. Also wer wirklich glaubt, von Friedrich Merz ist eine Rettung zu erwarten, der muss bloß mal ein kleines bisschen die Hintergründe kennen.
Ja, und mal davon abgesehen, auf der einen Seite zu sagen, ja, der Ausstieg aus der Kernenergie war ein Fehler, aber auf der anderen Seite nicht auch nur einen Hauch einer Idee, einer Maßnahme zu unternehmen, um möglicherweise AKW wieder zu reaktivieren oder neu zu bauen, während in anderen europäischen Ländern die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen. Das ist halt auch wieder Doppelmoral à la Friedrich Merz.
Das ist ja Strategie. Immer so, wie Sie es gerade brauchen. Und es ist auch nicht neu, erinnern Sie sich noch an Charlie Kirk, und die Videos von damals. Jedenfalls, was ich viel spannender finde, ist, dass es jetzt PolitikerInnen gibt, die sich nicht mehr bei der Primärquelle informieren, sondern bei diesem Schrott.
Basta Berlin? Nein, natürlich News, meint Dunja Hayali.
Das ist unser Schlusswort. Wir begrüßen alle Politiker, die sich bei unserem Schrott informieren. Sie machen hier alles richtig. Ja. Denn eins kann ich dir sagen, wenn die Politiker der Opposition mehr Basta Berlin hören würden und einfach bloß aufschreiben würden, was du und was ich gesagt haben, dann würdet ihr verdammt prägnante Regierungskritik machen. Ich wünsche es euch wirklich. Ich wünsche es euch. Wir werden absichtlich diesen Schrott weiter produzieren. Egal, was Dunja Hayali dazu sagt.
Richtig.
Oder andere JournalistInnen.
Oh Gott.
Und Frau Hayali, wir erinnern uns natürlich an die Charlie Kirk-Videos von ihrem Kollegen Elmar Thewissen und auch an ihre Moderation dazu. Wir wissen, was sie gesagt haben. Es ist ja alles noch verfügbar. Das Internet vergisst im Moment noch relativ wenig. Aber mal gucken, was kommt, wenn Ursula von der Leyen, Schredder-Uschi, sich dem Internet mal mit größerer Intensität widmet.
Auf jeden Fall könnt ihr da draußen auch alle Basta Berlin-Erzeugnisse, ob den Wochenstart oder Basta Berlin am Donnerstag, auf unserer Webseite noch bekommen. Basta.berlin, klickt da gerne mal rein. Und genauso findet ihr da auch die Unterstützungsmöglichkeiten, weil ohne Moos nichts los, ohne Moos keine Videos.
Jo, jetzt haben wir es uns ja eigentlich mit allen Parteigängern verdorben. Schöne Grüße gehen an die FDP, die einzige Partei, die uns noch retten kann. Die liebe ich richtig. FDP nach vorn, FDP auf die Eins.
FDP habe ich noch nie gehört, keine Ahnung.
Mein Name ist Benjamin Golme, es war wieder überhaupt nicht schön mit euch. Vor allem nicht mit dir, Joppa. Cancelt uns, verlasst uns, lasst uns fallen. Wir werden trotzdem wieder aufstehen. Mein Name ist Benjamin Golme. Ich freue mich trotzdem, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören und sehen.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.